zu dieser Sendung ein herzliches Willkommen von Gabi Fröhlich. Nun sind wir dabei in der Spiritualitätssendung bei Radio Horeb. Und es gibt heute wieder für Sie eine Berufungsgeschichte. Jede Geschichte mit Gott ist einzigartig und trotzdem finden wir immer wieder Züge darin wieder, die uns verbinden miteinander als Christen, als Menschen und als Berufene. Ich begrüße heute ganz herzlich uns zugeschaltet aus Rheinau in der Schweiz, Pfarrer Rolf Maria Reichle, Pfarrer der römisch-katholischen Pfarrei Liebfrauen. Herzlich willkommen, Pfarrer Reichle.
Ja, grüß Gott, Frau Fröhlich, ja.
Pfarrer Reichle, wenn Sie zurückschauen auf Ihre Geschichte, die Sie uns gleich erzählen werden, sehen Sie da einen roten Faden vom Anfang bis heute durchscheinen?
Ja, es gibt einen roten Faden in meinem Leben, und zwar der rote Faden ist geprägt von abgeschlossenen baulich Bauten. Also das sprich Kloster, Psychiatrie und Gefängnis.
Ach so.
Mein ganzes Leben habe ich eigentlich habe ich irgendwie Bezug zu diesen Welten, aber das hat auch zu tun mit einer Erlebnissen in Indien. Ich war ja lange Zeit in Indien. Mhm. Aber das sind alles Dinge, die mich eigentlich das ganze Leben beschäftigt haben. Ich bin über 31 Jahre in der Psychiatrie tätig, nächstes Jahr 30 Jahre im Gefängnis, als Gefängnisseelsorger tätig. Habe immer mit Klöstern zu tun gehabt, mein ganzes Leben. Und deshalb ist es halt eigentlich der rote Faden.
Dann sind wir gespannt, wie in diese geschlossenen Mauern der Geist Gottes eindringt und wie Sie das auch immer wieder erleben. Und wir freuen uns nun auf Ihre ganz persönliche Berufungsgeschichte, Pfarrer Rolf Maria Reichle.
Ja, danke. Ja, ich bin in Konstanz aufgewachsen, bin Doppelstaatsbürger und bin Schweizer und Deutscher und ich bin katholisch getauft, bin immer regelmäßig zur Heiligen Messe gegangen, habe die Maiandacht besucht als Beispiel, aber mit 15 Jahren, 15,5 Jahren gab es bei mir einen großen Einschnitt. Und zwar, ich traf zu dieser Zeit einen Meister, das heißt den Präsidenten der Theosophischen Gesellschaft, Robert Sloman, und er hat mich inspiriert. Das heißt, zu dieser Zeit hat er Antworten auf Fragen gehabt, die ich brennend gestellt habe. Ich war immer auf der Suche nach der Wahrheit und der Katholizismus hat mich dann in 15, 16 Jahren nicht mehr so fasziniert, nicht mehr so ausgefüllt, sondern ich habe gefragt, warum immer brennend gefragt, warum lebe ich eigentlich, woher komme ich und wohin gehe ich, und dieser theosophische Meister, ich wurde sehr stark von dieser Theosophie geprägt, das ist eine okkult, esoterisch-mystische Vereinigung. Die Gründerin ist eine Frau, Helen Petrovna Blavatsky, eine Russin, die 1875 diese Theosophische Gesellschaft gegründet hat. Und dieser Präsident der Theosophischen Gesellschaft in Deutschland, der war mehr oder weniger mit 16 Jahren mein Meister, mein Lehrer. Und er hat mich quasi eingeführt in die ganze okkulte Praktiken, wie die, man würde sagen, in die Esoterik, in die Astrologie, in die Reinkarnation und in die Magie und in den Okkultismus. Und die Lehre der Theosophie ist, keine Religion ist höher als die Wahrheit. Und das hat mich fasziniert. Die haben natürlich gesagt, die Theosophie behauptet, sie haben die Wahrheit. Und dann spielt auch Yoga. Yoga hat mich sehr fasziniert. Mit 15 begann ich, um 15,5 begann ich habe ich einen Yogi getroffen in Konstanz, ein Inder, Asanas mir gezeigt hat, Yoga-Übungen, und das hat mich fasziniert und es kam ich immer tiefer in diese Esoterik hinein, in die Welt der Theosophie, in die Welt des Okkultismus, in die Welt des Yogas. Und dann entschloss ich mir, hat mich das aber alles auch nicht befriedigt. Also auch der Meister, der theosophische Meister hat mich nicht befriedigt und auch nicht andere Menschen, die da Yoga praktiziert haben. haben, sondern ich wollte zu den Quellen, zu den Ursprüngen des Yogas nach Indien. Und dann habe ich auch den Plan gefasst, schon mit 17 Jahren nach Indien zu fahren. Und dann habe ich das verwirklicht. Mit 18 fuhr ich über Land, sehr abenteuerliche Reise zu dieser Zeit, 1972, im Winter, über Land nach Indien, um dort einen Meister zu suchen. Wieder einen Meister, aber diesmal ein Yogi, der ein hoher Meister, ein Eingeweihter. Und den fand ich auch in Rishikesh 1973, Januar 73 habe ich den Meister gefunden nach einem Fahrt durch Indien. Und ich trat mit meinen beiden Freunden, wir waren zu dieser Zeit zwei Freunde von mir, traten wir in diesen Ashram ein. Der Ashram, das ist der Ashram gewesen, Rishikesh, das war das Head Center, das ist Hochburg des Yogas. Da waren einige Yogis und auch viele Ashrams, unter anderem auch dieser berühmte Ashram der transzendentalen Meditation, der Begründer der transzendentalen Meditation, das Maharishi Mahesh Yogi. Aber ich war nicht bei Maharishi Mahesh Yogi, sondern bei einem anderen Yogi, auch sehr hoch. Und dort begann ich dann systematisch mit dem Studium des Yogas. Also das ist Raja Yoga. Raja Yoga ist das königliche Yoga und es besteht aus 8 Stufen. Es fängt an mit ethischer Verhaltensregel und das sind sehr strenge Regeln, auch ethisch, also absolute Gewaltlosigkeit, dann auch das, was wir auch kennen im Christentum, Freundlichkeit, Rücksichtnahme, sexuelle Enthaltsamkeit, nicht lügen, nicht stehlen und keine Menschen ausnützen und so weiter. Diese ethischen Verhaltensregeln, aber das geht dann weiter, sind nur Grundlagen. Dann kommt eben diese ganze Bereich der Asanas und das ist das Gebiet, das heute im Westen total verbreitet ist. Das sind körperliche Stellungen, wo der Körper quasi durch Übungen werden okkulte Kräfte geweckt. Und zwar, da muss man es differenzieren, First Steps to Higher Yoga, erster Schritt zum höheren Yoga sind die Asanas, das sind heute, was man heute unter Hatha Yoga versteht. Ja. Aber die indischen Yogis, sie lächeln natürlich, wenn die Westerner da ihre Hatha Yoga Übungen machen. Das sind erste Schritte zum höheren Yoga. Das höhere Yoga, Yoga hat das Ziel, den Samadhi. Ja. Höhepunkt des Yogas ist der Samadhi und es ist eine völlige Verschmelzung mit der individuellen Seele, mit Atma und Brahman, mit dem kosmischen Bewusstsein. Und da ging ich systematisch in die Schule des Gurus und dieses Samadhi, das Ziel war immer das Samadhi, ja, oder im Buddhistischen heißt es Nirvana, aber der Yoga ist kommt aus dem Hinduismus, gibt es auch im Buddhismus, gibt es auch im Lamaismus, gibt es auch Yoga, aber ich bin Hinduist gewesen, in diese hinduistische Mystik hineingetaucht und habe dann praktiziert, jeden Tag. Das Leben im Ashram war sehr streng, sehr asketisch. Morgens um 4 Uhr begann die Meditation mit dem Guru. Der persönliche Kontakt mit dem Guru ist beim Yoga sehr wichtig. Samadhi, es gibt diese Lehre, dass man Samadhi nur erreicht, wenn man einen Guru hat, der einem in diese esoterisch-okkulte Praktiken hier einführt, damit man dann letztlich diesen überbewussten Zustand erreicht. Und der Umgang mit dem Yoga, mit dem Eingeweihten, mit dem Erleuchteten, das ist essentiell im Yoga. Also ich meine es jetzt wirklich in der Hochform des Yogas, nicht im Hatha-Yoga. Da geht es um körperliche Übungen, aber auch die körperliche Übungen haben eine okkulte Wirkung. Ja. Und man muss jetzt aufpassen. Sehen Sie, es gibt tausende von Übungen im Yoga und es gibt tausende auch Stellungen, also Gymnastikübungen, und teilweise sind die gewisse Gymnastikübungen vom Westen auch Yoga-Übungen umgekehrt. Aber beim Yoga spielt die Mudras, die geheimen, okkulten Übungen, wo diese Kundalini, diese Schlangenkraft, diese mystische Energien okkulte Energien, kosmische Energien erweckt werden durch ganz gezielte Übungen. Also möchte ein bisschen ausholen, wenn Sie Handstand machen, dann ist das einfach ein Handstand, aber Sie können das auch als Yogi einen Kopfstand oder Handstand machen mit einem yogischen Hintergrund, ja, um irgendwelche Kräfte von der Kundalini, vom Ende der Wirbelsäule hoch ins Hirn zu leiten. Also das ist eigentlich eine Verdrängung und viele erkennen das nicht, aber die Asanas sind beim Yogi erste Schritte, das körperliche Hatha-Yoga sind erste Schritte für das höhere Yoga. Und da kommt dann eben diese 8 Stufen, Yama, Niyama, die Regeln der Selbstdisziplin und die Asanas und Pranayama, das sind dann Atemkontrolle. Der Atem spielt eine große Rolle bei der Einweihung und Kontaktnahme mit dieser kosmischen Energie, mit diesen kosmischen Kräften. Und dann folgen eben nach der Pranayama die Pratyahara, wo man ganz bewusst die Sinne zurückzieht und von der Außenwelt und auf diese unsichtbare Welt lenkt, ganz bewusst, und dann auch durch Konzentration, eine tiefe Konzentration auf das Innere des Menschen mit den Bewusstseinszentren im Menschen, um die zu erwecken und letztlich durch Kontemplation zum Samadhi zu gelangen, zu einem Überbewusstsein, zu einem Einheitsbewusstsein zu gelangen. Das ist das Ziel des Yogas. Und das ist eigentlich das Ziel, das Atman, die individuelle Seele, wird eins mit Brahman, mit der kosmischen Seele, das ist das kosmische Bewusstsein. Es gibt keine Person wie bei uns, das ist ein ganz anderes System, also wir haben Jesus und wir haben den dreieinigen Gott, das Zentrum des Christentums ist der absolute Zentrum, ist immer der dreieinige Gott, und das ist persönlich. Jesus ist ein persönliches, ist ganz persönlich als Mensch geworden. Er kann mir begegnen als Mensch, zwar Gott und zwar ein Mensch, im Innern meines Herzens. Und er kann mir begegnen uns in der heiligen Eucharistie am dichtesten. Also, und das hinduistische System ist etwas ganz anderes. Das geht um das kosmische Bewusstsein. Wenn Sie das Wort kosmisches Bewusstsein hören, das wird heute oftmals benutzt, dann ist das eine Terminologie aus der Esoterik, aber auch eine Terminologie aus dem Yoga. Und es geht um diese Verschmelzung. Also wir fingen da jeden Morgen um 4 Uhr an mit dem Yogi. Und der Yogi, das sind Willpower-Menschen. Die haben große magische Kräfte. Ja. Die können Menschen in einen überbewussten Zustand hineinversetzen. Ich habe das erlebt. Konnten den ganzen Meditationssaal quasi in einen überbewussten Zustand hineinlenken. Die haben eine so starke Energie, dass man diese Energie sogar sieht. Die geht von dem ganzen Körper des Yogis, wenn er in einen Zustand des Überbewusstseins versetzt, kann er seine Energie, seine Willpower-Energie, seine magische Energie auf die Menschen, die vor ihm sitzen, weitergeben, und man ist dann wie überwältigt. Man sieht diese Kraft, man erlebt diese Kraft, es ist sogar sichtbar. Ja. Also es ist natürlich für einen 18-Jährigen, 19-Jährigen, müssen Sie sich mal vorstellen, ist das nicht eine ganz andere, faszinierende Welt. Und bei mir war es aber so, also nach der Meditation jeden Morgen, und dann gab es Asanas, Pranayamas, dann Lektionen über die Veden, Upanishad, über Yoga, also der Guru es war sehr wichtig, dass möglichst viel beim Guru zu sein, mit dem Yogi eins zu sein, mit dem Yogi beim Yogi zu sitzen, dem Yogi zu lauschen, mit dem Yogi zu meditieren. meditiere, mit dem Yogi seine Worte zu hören, seine Einweihungen und so weiter. Ja, das ist das, und dann kriegt jeder Schüler, also jetzt von diesem auch in der transzendentalen Meditation spielt das auch eine große Rolle, aber das Mantra spielt eine große Rolle. Das sind wir könnten das übersetzen mit Stoßgebeten, hinduistische Stoßgebeten, aber das entspricht natürlich nicht unseren Stoßgebeten, wie zum Beispiel Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich mein, oder Herr Jesus Christus, habe Erbarme mit mir, mir armen Sünder. Das sind Stoßgebete, oder Herr, erbarme dich, oder Jesus oder so, das sind unsere Stoßgebete, oder mein Jesus Barmherzigkeit, es gibt ja unzählige Stoßgebete, sondern im Hinduismus sind diese Mantras, das sind alles Worte aus dem Sanskrit, auch Yoga ist ein Sanskritwort, Samadhi ist ein Sanskritwort, das ist die sakrale Sprache im Hinduismus. Das sind alles Techniken, um mit irgendwelchen Gottheiten, mit Göttern, mit Rama und Krishna, wie die, also gibt es tausende von Namen von Gottheiten, und jeder Schüler bekommt vom Guru ein individuelles Mantra. Das heißt, eine Bewusstseinsstütze, wo er quasi immer wieder rezitiert, und durch diese Rezitation dieser Gottheit, dieses Namens, er quasi Kontakt bekommt mit dieser Transzendenz, mit der unsichtbaren Welt, mit dieser Götterwelt oder Geisterwelt oder Dämonenwelt, das sind auch Dämonen, gefährliche Energien. Und ich bin der Guru hat mich gefragt, welche Gottheit verehrst du am meisten? Und das ist halt ein Synkretismus zu dieser Zeit noch gewesen. Ich habe gesagt, ja, Jesus verehre ich am meisten. Aber für den Hinduisten oder für den Hinduismus ist Jesus einer der vielen Reinkarnationen aus der Gottheit und einer der vielen Götter. Und das ist auch bei der Theosophie einer vielen Gurus, die da während der Weltgeschichte aufgetreten sind, und einer unter vielen. Ne? Und dann ist das natürlich für den Yogi oder für den Hinduismus kein Problem. Die stellen Rama, Krishna, Shiva neben Jesus, und das ist Jesus irgendwo auch, da spielt auch irgendwo eine Rolle, ist auch irgendwo eine Inkarnation von der Gottheit gewesen, eben bei uns im Westen. Also das ist ganz große Verirrung. Und dann habe ich gesagt, ja, Jesus, ich wäre Ihrer Meister. Und er hat gesagt, das ist kein Problem. Dann meditieren Sie auf Jesus. Und dann habe ich ein Om Ishai Nama, das ist ein Ishai ist der Name Jesus im Hinduismus. Und dann habe ich immer den Namen Jesus rezitiert. Ja. Und dann rezitiert man durch diese Mantras, bekommt man überbewusste Zustände. Man hört dann Töne und sieht Lichter, und in einer höheren Form hat man auch Kontakt mit irgendwelchen Wesenheiten, Geistern, Dämonen, Engeln. Diese Welt, die Transzendenz, ist eine bunte Welt. Wenn hier auf der Erde, müssen Sie mal vorstellen, mehr als 100 Milliarden Menschen mal gelebt haben, immer noch leben und immer noch Menschen leben werden, die sind ja alle in einer anderen Welt. Die sind ja alle, wenn sie alle gestorben sind, irgendwo in einer anderen Welt. Und diese andere Welt existiert. Und da gibt es viele, viele Ebenen, viele, viele Wohnungen, aber eben diese Wohnung, die von der Jesus spricht, das ist denn eben eine ganz andere Lehre. Und zwar, das ist jetzt mal auf den Punkt zu bringen, da sagt der heilige Paulus im Römerbrief, und das ist der Punkt, alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren, ohne es verdient zu haben, werden sie gerecht, dank seiner Gnade durch die Erlösung in Christus Jesus. Also das ist ein ganz anderer Weg. Im Yoga, im Hinduismus, auch im Buddhismus versucht der Mensch über viele Reinkarnationen sich selbst zu erlösen. In der Theosophie heißt es dann, du warst ein Baum, jetzt bist du, einst warst du Pflanze, einst warst du Tier, jetzt bist du Mensch und einst wirst du eine Sonne sein. Also der Mensch wird über viele Reinkarnationen tut er sich selbst erlösen. Und das ist auch der Weg des Yogis, der versucht mit diesen 8 Stufen des Yogas von Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana und Dhyana und Samadhi, sich letztlich mit dem kosmischen Bewusstsein zu vereinen. Dieses Ziel erreichen nicht viele. Ja, das ist und im Hinduismus gibt es auch nicht so viele, die Yoga machen. Ne? Man denkt immer, jeder Inder macht Yoga. Das stimmt natürlich nicht. Es sind nur wenige, die wirklich diesem Pfad folgen. Das ist ein Teil des Hinduismus. Der Hinduismus ist ein Sammelsurium von vielen, vielen unzähligen Wegen. Aber Yoga ist ein Bestandteil des Hinduismus. Na gut, dann bin da wieder eingetaucht und habe dann auf den Namen Jesus meditiert, aber eben synkretistisch mit anderen Lehren, mit Reinkarnation, mit Techniken, um sich selber zu erlösen, um möglichst im nächsten Leben oder schon in diesem Leben Samadhi, kosmisches Bewusstsein zu erreichen und dann eben völlig in dieses Allbewusstsein hineinzutauchen, aufzugehen. Der Tropfe fällt ins Meer und geht völlig auf. Es gibt keine Individualität mehr, sondern es gibt einfach nur dieses kosmische Bewusstsein, das ist eine Gottheit, hat aber mit einer Person nichts mehr zu tun. Das ist kosmische Schwingung, kosmisches Bewusstsein. Ja gut, ich kam wieder immer mehr zurück in den Westen, habe dann in der Psychiatrie, habe ich eine Lehre gemacht als Psychiatriepfleger, Fachpflegemann Psychiatrie heißt das heute, und habe dort dann einige Jahre später eine Patientin getroffen, die hatte die Seelenschau. Die wurde zwar als schizophren angeschaut, aber ich habe gemerkt, die Frau ist nicht als schizophren, sondern die hat wirklich Kontakt auch zur unsichtbaren Welt, aber eben sie war urkatholisch. Es gibt solche Menschen auch im Katholizismus, die haben einfach auch Seelenschau, die können wie Pater Pio, Bilokation, oder können genau sagen, was los ist, wo wir uns ändern müssen und wo wir uns auch ein Tat zeigen. Und zu Jesus hin, immer zu Jesus. Jesus ist immer das Endziel. Alter. Und diese Frau war ganz einfache Frau, aber die hat auch die Geister gesehen, die Verstorbenen und so weiter. Und aber immer auf Jesus ausgerichtet, und sie hat den Rosenkranz. Nur, sie war ganz einfach. Sie war nicht gebildet. Und sie hat, ist auch keine Akademikerin, sondern sie hat einfach den Rosenkranz gebetet. Und das hat mich so fasziniert, weil das hat mir die Brücke gebaut zu meiner Praxis im Hinduismus. Mantra, immer wieder Rezitation. Aber es hat mich dann doch mehr geparkt, und diese Frau hat mich durch ganz einfache Worte und Sätze hat sie mich wieder zurückgebracht zum Katholizismus. Und zwar zurückkam ich wieder in die katholische Kirche, indem ich sie begleitete zur Wallfahrt jeden Monat zum Fatima-Tag. Wir haben ja 100 Jahre Fatima, irgendwie passt es ja. Da gab es in Prädris, in Vorarlberg, immer Fatima-Tag. Immer am 13. kamen da Pilger zusammen und haben dort den ganzen Psalter gebetet und die Heilige Messe, und es gab eine lange Predigt, und ich habe diese Patientin plötzlich dahin, die hat den Oberarzt gefragt, ob sie da hingehen darf, und da hat der Oberarzt gesagt, ja, sie können da hingehen, aber sie müssen die Begleitung dürfen sie nur dahin gehen, und durfte sie immer begleiten, jeden Monat. Und so habe ich wieder gebeichtet, war mit der Heiligen Messe und dieses intensive Gebet, und es ging ja stundenlang, hat mich das sehr fasziniert. Und so kam ich wieder zurück zum Katholizismus, habe das dieser Begegnung jetzt zu verdanken, die Begegnung mit dieser Frau in der Psychiatrie, die ist inzwischen gestorben. Ich habe sie immer wieder getroffen, mein ganzes Leben immer Kontakt gehabt. Aber das Traurige ist, dass ich natürlich von diesem Mystizismus immer noch gefangen war. ich habe immer noch weiter Astrologie studiert. Ich habe 20 Jahre Astrologie gemacht, auch weiterhin. Also wir müssen das Zeitpunkt für mich einreihen. Das war 1972, wo ich nach Indien kam. Und dann habe ich noch meilenlang, auch wo ich wieder zurückgekehrt bin und da Rosenkranz gebetet habe, habe ich immer noch andere Praktiken und Techniken verfolgt und habe auch vor allem diese Privatoffenbarungen, die auch im Christlichen, hat mich sehr fasziniert. Also da gibt es, das ist ein Dschungel, die Privatoffenbarung. Da gibt es wahre Privatoffenbarungen, zum Beispiel Privatoffenbarung, Herz Jesus Freitag ist Privatoffenbarung, von Leichnam ist Privatoffenbarung, Barmherzigkeitssonntag, Fest von Sina Kowalska, das ist Privatoffenbarung. Das ist eine wahre, von der Kirche anerkannte Privatoffenbarung. Das hat die Kirche auch sehr stark geprägt. Aber es gibt da auch einen Dschungel von Privatoffenbarungen und der Teufel versucht uns mit allen Mitteln immer von Jesus abzulenken und fromme Leute werden mit frommen Sprüchen verführt. Ja, und das ist mir auch in dieser Zeit noch passiert. Da gab es sogenannte Medien, die Channeling-Medien, wird man heute sagen, die eben eine Offenbarung oder eine Transzendenz bekommen, durchaus christliche Botschaften. Es spielt die Beten des Vater Unser und das ist kein Problem. Aber es sind Irrlehren. Also da ist Gift in diesen Lehren drinnen und das gibt es leider heute zu Haufen. Viele fromme Leute auch gehen diesen Privatoffenbarer auf den Leim. Zu der Zeit bin ich ihnen auch auf den Leim gegangen. Eine sehr gefährliche Richtung, die ich möchte ich namentlich nennen. Ich bin tief auch da nochmal verhängt gewesen, bevor ich dann ganz frei kam. Das ist das Heimungswerk Jesu Christi, universelles Leben. Gab eine Channeling-Medium, Gabriele Wittek, wo sie überzeugt war, dass das echt ist, was sie da sagt, was sie da bekommt, so eine Transzendenz. Jesus spricht direkt durch ihr Sprachrohr Gottes. Bin ich wieder verwirrt worden, aber dann kam ich dann letztlich doch von allem frei. Ja, von allem frei. Habe viele, viele Bücher weggeschmissen und habe hunderte oder tausende von Horoskopen gemacht während den 20 Jahren, habe das alles weggeschmissen und habe auch diese Gefahr der Astrologie erkannt, da ist was dran, das ist nicht einfach nur Schall und Rauch, da muss man aufpassen, wenn die Leute sagen, ja, das ist alles, das wirkt alles nicht und da ist nichts dran, die Leute sind natürlich auch ignorant, da ist was dran, aber es ist gefährlich, wenn man das nicht durchschaut, ist es gefährlich und viele Leute werden abhängig von anderen Energien, die, aber wie gesagt, ja, ich bin Gott dankbar, ich bin dann, wenn ich was versuche ich es ganz zu machen und dann heute werde ich gefragt, warum sind Sie Priester geworden? Dann gebe ich zur Antwort, es ist, weil Gott es so wollte, es ist eine reine Gnade, weil Gott es so wollte, ja, aus reiner Gnade bin ich Priester geworden und es gab so viele Hemmnisse, so viele Irrwirren, so viele Sackgassen und letztlich auch Ablenkungen und der Teufel versucht mit allen Mitteln die Menschen von dreieinigen Gott, von Jesus in der Eucharistie, vom Gebet abzuhalten. Ihm ist jedes Mittel recht, auch fromme Mittel sind ihm recht, um nur die Leute irgendwie zu vergiften, wegzuhalten von der Wahrheit. Ja. Ja, dann spielt Fatima eine große Rolle. Ich bin dann auch nach der Begegnung mit dieser Frau aus der Psychiatrie, habe ich alle wichtigen Mutter Gottes, Marienerscheinungsorte aufgesucht, unter anderem auch Guadalupe, Mexiko. Das sticht alles aus, das ist alles in den Schatten übrigens, Guadalupe, war in Fatima, die Botschaften von Fatima haben mich sehr fasziniert und so kam ich wieder zurück und dann bin ich letztlich über einen langen Irrweg, habe ich Theologie studiert und bin dann Priester geworden, aber weil Gott es so wollte und weil ich dann letztlich natürlich auch Ja zugesagt habe und offen dafür war und das ist eine Gnade, das ist, ich habe da gar nichts zu wirken, aber eben bin ich jetzt sehr stark verbunden mit der Mystik der katholischen Kirche, mit der Lehre der katholischen Kirche und Jesus als einzigster Weg, als Wahrheit, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, als einziger, der uns erlösen kann, als einziger, der uns in den Himmel führen kann. Die Worte Jesu im Johannesevangelium, das ist mein Lieblingsevangelium, das ich meditiere jeden Tag, feiere jeden Tag die Heilige Messe und versuche wirklich diese Evangelien wirklich zu meditieren. Und das ist Lektion Divina, die heilige göttliche Liturgie. Das ist für mich sehr wichtig. Und ich habe viel erlebt und ich ging dann auch, was mich auch sehr fasziniert hat, ist dann die ganze Orthodoxie, wo ich auch sehr stark sehr hineingetaucht bin. Ich war mehrmals auf dem Athos, in der Bundesrepublik Athos. Und das hat mich sehr fasziniert, weil die Leute auch sehr auf dem Weg sind, sehr intensiv, wirklich mit Jesus und der heilige dreieinige Gott ganz im Mittelpunkt steht und dass alle da, wo der heilige dreieinige Gott im Mittelpunkt steht und Maria spielt eine ganz wichtige Rolle in meinem Leben. Die marianische Spiritualität, meine Spiritualität ist seit vielen Jahren marianisch, das heißt von Heiligen Ludwig Maria Grinder von Montfort geprägt und meine Spiritualität ist sehr stark auch von Luisa Picaretta, das ist auch eine Frau, die in Italien gelebt hat, das ist auch Trefato-Offenbarung, aber von der Kirche anerkannt. Das ist momentan meine Spiritualität, Luisa Picaretta und dann Ludwig Maria Grinder von auch die Grinder von Montfort und dann auch die ganzen Offenbarungen der von Fatima und Lourdes und auch Medjugorje hat mich sehr geprägt. Ich war viele Male in Medjugorje, wo ich 1988 die reale Präsenz von Jesus in der Heiligen Eucharistie ganz, ganz stark erleben durfte. Und das hat mich auch sehr stark geprägt. In meinem Priestertum, in meinem Weg zum Priester hat mich das sehr stark geprägt. Ja, vielleicht haben Sie noch Fragen. Das habe ich jetzt viel gesprochen und viel. Vielleicht gibt es noch, wo Sie vielleicht noch näher wissen wollen.
Ja, vielen, vielen herzlichen Dank erstmal Ihnen für diese spannende Geschichte, Pfarrer Rolf Maria Reichele, der Pfarrer des Städtchens Rheinau an der Grenze zum süddeutschen Baden in der Schweiz noch gelegen. Und ja, wenn Sie Fragen haben, liebe Hörerinnen und Hörer, die sind herzlich willkommen jetzt in dieser Sendung Spiritualität, Berufungsgeschichte von Pfarrer Rolf Maria Reichele unter 089 517 008 008. Also das ist die Nummer zur Live-Sendung 089 517 008 008. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Senderei Spiritualität. Wir hören heute die Berufungsgeschichte vom Pfarrer Rolf Maria Reichele. Und der hat gesagt, ich glaube, es gibt nur wenige, die so schlimm in der Esoterik gefangen waren wie ich. Er hat uns eben in seiner Berufungsgeschichte seinen Weg aus einer katholisch geprägten Kindheit im Süden Deutschlands über einen indischen Ashram erzählt. Dort hat er viele Jahre unter der Anleitung eines Gurus die höchsten Stufen der Yoga-Meditation erreicht, unter den vielen Gottheiten dort als Mantra den Namen Jesu gewählt und aufgegeben bekommen. Später dann zurück in Europa, in der Schweiz eine Ausbildung als Psychiatriepfleger gemacht und dann, darin zeigt sich das wirklich oft erstaunliche Wirken Gottes, von einer Patientin in der Psychiatrie ist er von der Esoterik kuriert worden durch ihren tiefen Glauben, ihre tiefe Frömmigkeit und unter anderem das Rosenkranzgebet zunächst, dann der Weg, ein längerer Weg der Befreiung von der Esoterik und jetzt ist er Pfarrer des malerischen Städtchens Rheinau. 089 517 008 008 ist die Nummer zur Sendung, wenn Sie mit Pfarrer Reichele selber sprechen wollen. Und Frau Müller ruft uns an aus Bayern. Grüß Sie, Frau Müller.
Grüß Sie. Ich hätte zwei Fragen. Und zwar, man hört oft, wenn Menschen in der Esoterik waren, dass die dann körperlich dann, gerade dann, wenn sie wieder umkehren oder zu Jesus komplett zurück wollen, extreme körperliche Schmerzen oder sowas auch haben, ob er das auch irgendwo gespürt hat, weil er ja gesagt hat, der Teufel tut alles, um einen zu fangen, zu halten, wie auch immer. Und das zweite, Yoga wird ja sehr oft in Exerzitienhäusern mit angeboten, wie er dazu steht und wie man darauf reagieren soll.
Zwei spannende Fragen. Dankeschön, Frau Müller, dafür. Pfarrer Reichle.
Ja, ich bin von dem verschont geblieben, von diesen körperlichen, ist nicht ganz verschont geblieben, durch das intensive Yoga. Ich habe sehr intensiv, extrem Yoga gemacht, also vor allem auch Hatha-Yoga habe ich natürlich, meine Knie waren ja mehr oder weniger kaputt und auch hatte Rückenprobleme und ich musste Meniskus operieren und damit ich wieder laufen konnte richtig. Und also das kam alles vom extremen Yoga.
Pfarrer Reichle, ganz kurz, ich dachte immer, man macht solche Übungen, um genau das loszuwerden.
Ja, wissen Sie, das ist richtig. Ich habe das leider sehr, sehr, sehr extrem gemacht, aber die leichten Übungen, die im Yoga sind, sie verheißen uns Entspannung, die haben auch eine Wirkung. Das ist nicht einfach nur Schall und Rauch. Die haben eine Wirkung, aber ich habe doch auch gewisse körperlichen Schäden bekommen durch Yoga, aber ich habe das sehr extrem gemacht. Das wird hier im Westen nicht in dieser Form praktiziert. Ja.
Aber nicht und, dieses geistige Gefangensein, das sich dann aufs Körperliche dann überträgt.
Ach so, das geistige Gefangensein, das war ich ja immer noch jahrelang danach auch, dass ich da eben noch meine Fühler ausstrecke nach irgendwelchen esoterischen Richtungen, christlich-esoterische Richtungen, da bin ich schon gefangen gewesen. Also das ist das geistige, die geistige Gefangenschaft, ja, das war schon der Fall. Ja.
Aber Sie haben das nicht, wie Frau Müller sagte, von anderen gehört zu haben, dass Sie das dann körperlich zu spüren gekriegt haben, oder nicht?
Nein, das nicht. Nein.
Und die zweite Frage von Frau Müller war, wie stehen Sie dazu, dass Yoga in Klöstern angeboten wird?
Ja, ich halte von dem überhaupt nichts. Ich bin ein großer Gegner von dem. Wir haben alles. Gucken Sie, heute ist die Heilige Messe und die eucharistische Anbetung und der Rosenkranz und auch die Kontemplation. Das ist unser Weg. Vor allem die Heilige Messe, für mich ist das absolute Zentrum. Da ist doch alles, da ist doch Jesus da und eben in der eucharistischen Anbetung, ich mache das jeden Tag. Da ist Jesus da, ist real wirklich da. Und Jesus sagt zu mir, ich will das, Vater, ich will, dass alle dort sind, wo ich bin. Und das ist im Himmel und das ist unser Ziel. Und ich halte das für Ablenkung. Ich habe Leute getroffen, die haben die Heilige Messe gefeiert und waren sogar Priester und die schauen jetzt im Zen eine Wand an. Verstehen Sie, was ich meine? Und dann nennen das Kontemplation. Das ist, ich halte das für gefährlich. Ich bin kein Befürworter von dem, sondern in christliche Zentren oder christliche Gebetshäuser, christliche Häuser gehört signifikant christliche Spiritualität, sei es nun jetzt franziskanisch oder von Heiligen Dominikus oder von Heiligen Ignatius oder von Heiligen Ludwig von Morfa oder von anderen, gibt es unzählige verschiedene Richtungen, aber das Ziel ist immer Jesus, nicht eine Wand anschauen, nicht mich leer machen, weil wenn ich mich leer mache, dann können andere Geister das besetzen, aber ich mache mich nicht leer, sondern ich spreche mit Jesus, ich versuche innigste Liebesbeziehung mit Jesus, das Ziel und der Kern unserer Religion ist die innigste Liebesbeziehung zum einfaltigen Gott. Alles andere ist Zeitverschwendung. Ja?
Danke für die Antwort. Danke, Frau Müller, für die Frage. Alles Gute Ihnen. Und wir begrüßen eine Frau, die anruft aus dem Bistum Trier, ohne ihren Namen zu nennen. Guten Tag Ihnen.
Ja, guten Tag. Ich möchte mich erstmal ganz herzlich bedanken für die wirklich ausführliche Information über Yoga, über die ganzen Praktiken, indischen Praktiken. Ich habe auch da in den 80er, 90er Jahren habe ich mich dafür interessiert. Und zwar waren die Zeitungen voll von Reinkarnation, Nachrichten und weiß ich was. Ich habe mich da auch interessiert und ich möchte ein Beispiel von mir erzählen. Also ich bin sehr christlich erzogen worden, aber dann durch meine Arbeit, war mein Glaube eher lau. Und ich habe mich auch für die Reinkarnation interessiert. Ich habe gesagt, ich habe überall, in allen Religionen habe ich Jesus irgendwas Christliches zu finden. Ja, genau. Und da, sobald ich mich da mit dem Thema, für das Thema interessiert habe, habe ich einen Traum gehabt, dass ich irgendwo in England, in einem Haus, also ich habe alles haargenau gesehen, ich habe auch die Räume gesehen, alles Mögliche. Und dann hatten wir einen Urlaub gemacht in Schottland und wir sind zu Loch Ness gefahren und ich drehe mich um, links, und ich sehe das Haus und ich habe das haargenau so geträumt, alles geträumt. Und dann habe ich gesagt, wie kommt das denn? Also ich habe das alles gesehen, ja, schon früher im Traum. Und ich denke mir, sobald man sich damit dafür interessiert, sind die Dämonen da und die holen wirklich die Seele und zeigen also einem, du hast da schon gelebt, das ist dein zweites Leben oder was ihr was, nur um eine Person in die Irre zu führen und das wirklich auch glaubhaft zu machen. Mhm. So, das ist ein Thema. Ja. Und ein zweites, ich habe einen Film gesehen, ich habe also mit indischen Leuten zu tun gehabt und die hatten da mal so einen Film gesehen, laufen lassen und ich habe gesehen, wie eine Frau im Tanzen sich zu Schlange verwandelt hat. Und ich habe gesagt, ist das wirklich wahr? Ist das so? Und dann hat mir jemand gesagt, ja, das verstehst du nicht. Aber ich bin heute froh, dass die mich da nicht irgendwo aufgeklärt haben, weil ich habe eher Angst gehabt. Und vielleicht auch eine gesunde Angst. Ich habe mich vorher immer der Mutter Gottes geweiht, Herz Jesu geweiht. Ich habe gesagt, also ich habe schon einen großen Schutz gehabt. Und dann habe ich noch jemanden, eine gute Bekannte, die war auch in Indien, weil sie die Liebe gesucht hat. Ja, ist auch irgendwo bei einem Guru gelandet in Indien, ist wieder zurück. Also hält sich an barmherzigen Jesus, alles okay. Aber der hat furchtbare Schmerzen überall. Ich habe gesagt, du musst das bei einem Priester beichten, dass du da an irgendwelche indische Götter sich da beim Guru aufgehalten hast. Ich habe gesagt, du hast das abgekriegt. Und er sagt, ja, die hat den Guru gefragt, ob sie den Rosenkranz beten kann. Ich habe gesagt, wie? Und das hat er erlaubt. Also ich habe das auch nie verstanden. Also ich bin Ihnen sehr, sehr dankbar für die wirklich tolle Ausführung. Mhm. Ich möchte nur fragen, ob Sie ob Sie ein Buch geschrieben haben, ob ich das irgendwo nachlesen kann.
Gut, ich habe kein Buch geschrieben. Ich arbeite im Gefängnis, in der Psychiatrie, in der Forensik, psychisch krank gestraft hätte das seit vielen Jahren. Aber ich empfehle Ihnen ein Buch. Es gibt ein Buch, Die verbotene Erfahrung vom Ashram ins Kloster, Josef Marie Verlinde. Das ist erschienen im Unio Verlag. Das kann ich Ihnen empfehlen.
Das ist eine etwas parallele Erfahrung eines Franzosen, der inzwischen Richtig. Mönch ist und Ordensgründer.
Genau. Ja, ich kann mir nicht ins Wasser reichen, aber der hat ähnliche Erfahrungen gemacht
wie ich. Ja, genau. Die verbotene Erfahrung vom Ashram ins Kloster, das ist
genau.
Der Buchtipp.
Mhm. Das kann ich Ihnen empfehlen. Sehr gutes Buch.
Ja, danke schön. Vielleicht auch noch ganz kurz zu dem, was unsere Hörerin gesagt hat. Also es gibt ja, das wird einem ja oft von Leuten, die solche Erfahrungen auch machen, entgegengehalten, ja, aber wenn ich jetzt doch in einer Meditation erlebt habe, dass ich früher XY war, ich habe da Sachen gesehen, die konnte ich nicht wissen, ganz, ganz genau, detailliert war ich bei dieser oder jener Szene in der Geschichte dabei. Das kann ich mir nicht anders erklären, als dass ich damals auch das Trauma richtig erlebt, als ob ich damals in einer anderen Seele gesteckt hätte. Solche Erfahrungen gibt es, oder es gibt auch eben diese seltsamen Phänomene, von denen unsere Hörerin berichtet hat. Wie kriegen wir das mit unserem Glauben zusammen?
Ja, wissen Sie, ich glaube halt, dass zum Beispiel von der ganzen Geschichte seit Adam und Eva, dem Sündenfall, bis auf den heutigen Tag. Alle Menschen haben ja mal gelebt und sie sind ja irgendwo. Und diese Gedanken, Menschen denken und was sie machen und alle Taten, und das ist nicht einfach weg. Ne? Sondern ich glaube, ich glaube nicht an Reinkarnation, das ist Quatsch, sondern ich glaube an das Römer 3,21. Alle haben gesündigt und haben die Herrlichkeit Gottes verloren und wir können nicht durch Reinkarnation uns selbst erlösen. Das ist eine Irrlehre. Ohne es verdient zu haben, werden sie gerecht dank seiner Gnade durch die Erlösung Christus Jesus. Wir werden gerecht durch Gnade. Wir müssen im Augenblick nur an Jesus glauben. So wie der Verbrecher am Kreuz, er war ein Verbrecher. Und im Hinduismus und Buddhismus müsste er viele Leben durchmachen, um das zu sühnen, selbst zu sühnen. Neues Leben, neues Karma, neue Schuld, neue Leben. Das ist eine hoffnungslose Lehre. Sondern der Verbrecher hat Jesus zu ihm gesagt, weil er hat vorher bereut, er hat gebeichtet. Uns geschieht recht, dass wir hier am Kreuz sind. Und da hat Jesus gesagt, noch heute wirst du bei mir im Paradies sein. Und das ist unsere Lehre. Noch heute, ein Leben reicht. Diese Informationen von Leuten, die aus früheren Leben irgendwelche Erfahrungen gemacht haben, die haben Zugang zu irgendwelchen Gedanken, Gespinsten in der Transzendenz und denken, sie hätten das selbst erlebt. Ja? Sie können auf einmal Latein sprechen. Ja? Das gibt es alles. Ja? Oder Griechisch. Oder irgendwie, die haben gesagt, sie sind meistens haben das schon mal gelebt. So, das hatte ich so aber überhaupt keinen Beweis, weil die haben Zugang zu diesen Gedanken, Gebilden, Gedankenformen, Taten, wo ja alle irgendwo da sind. Das ist nicht einfach nur weg.
Ne? Ja, das heißt, da spricht jemand, der diese Erfahrung in dieser transzendenten Welt durchaus gemacht hat, sagt, die gibt es, aber es gibt andere Erklärungen dafür als die Reinkarnation. Ich danke unserer Hörerin für ihren Anruf und begrüße Frau Mingels, die uns aus Kevela anruft. Frau Mingels, guten Tag.
Ja. Ich möchte Herrn Pfarrer Weichle noch bitten, uns zu berichten, damit wirklich auch zutage tritt, wie Gottes Herrlichkeit und Gottes Wege in seinem Leben gewirkt haben, indem er uns erzählt, wie sehr er heute für hunderte tausend von Menschen wirken durfte und darf in den Gefängnissen und in den Nervenheilanstalten, wie vielen Menschen er heute helfen kann, durch seine Lebens-, durch die Erfahrung, durch diese Zeit, die Gott ihn durchgehen ließ.
Also wie kam es dann genau zu dieser Berufung?
Wissen Sie, das ist Gott. Ich wurde 1988 wurde ich gefragt, wollen Sie nicht Gefängnisseelsorger werden? Wir brauchen eine Gefängnisseelsorger. Ich war noch relativ jung. Ich bin da eingestiegen und bin seit nächstes Jahr 30 Jahre Gefängnisseelsorger. Das ist Fügung und Gott hat mich da gerufen und ich bin ja nur Zeuge, ich bin Werkzeug. Ich muss mir nicht auf die Schulter klopfen, was ich da alles mache oder nicht mache. Ich bin ein unnützer Knecht, aber wenn Gott durch mich wirkt, dann kann ich vieles erreichen. Und ich habe viele Beichten gehört im Gefängnis. Und mein Ziel ist immer nur Jesus, die Leute zu Jesus, durch Maria, durch das Herz Maria zu Jesus zu führen. Alles andere interessiert mich nicht.
Aber wie kam es zu dieser Berufung in die Psychiatrie ins Gefängnis?
Dann wurde ich angefragt und ich habe einfach schon als Kind mit psychisch kranken Menschen zu tun gehabt. Ich kann mich erinnern, als kleines Kind, da ist eine schizophrene Frau hat über uns gewohnt und die hat Blumentöpfe vom Fenster rausgeschmissen und ich habe mich gefragt, warum wirft die Frau Blumentöpfe aus dem Fenster? Und dann hat mir jemand gesagt, ja, die geisteskrank und so weiter. Und da kam ich schon Berührung sehr früh mit einem schwarzen Mann, mit einem Alkoholiker. Keiner hat, der ist krölend durchs Dorf gegangen und keiner hat den wollte sich dann irgendwie, die Leute sind ihm aus dem Weg gegangen, aber ich habe mich als Kind mit dem angefreundet. Und irgendwie ist das schon sehr früh in mir die Wiege gelegt worden, dass ich da mit Randgruppen mein ganzes Leben irgendwie zu tun haben werde. Und warum? Das ist Gott. Gott macht das. Ich bin nur Werkzeug. Aber Gott ist groß. Und gerade dort, wo Psychiatrie, wo das sind die Ärmsten, die am Rand stehendsten Menschen, sind die Menschen in der Forensik, das sind psychisch kranke Straftäter, die seelisch kriminelle Energie haben und seelisch schwer krank sind und delegieren im schizophrenen Schub. Und die sind hier in Rheinau, das ist eine Spezialabteilung für psychisch kranke Straftäter, da gehe ich regelmäßig hin, mehrmals in der Woche. Und Das ist meine Welt und ja, da muss ja Jesus hin, da muss Jesus hin, verstehen Sie? Das ist meine Aufgabe, aber ich bin Werkzeug und Gott macht alles. Maria und Jesus machen alles, aber ich muss mich zur Verfügung stellen und Ja zu sagen. Vier, göttliche Wille soll geschehen.
Ja, das könnte fast schon ein schöner Schlusssatz sein, aber ich möchte gerne noch erstmal Frau Mingels danken und dann noch ganz kurz zum Schluss dieser Sendung einer Hörerin aus Franken das Wort geben. Guten Tag. Grüß Gott.
Grüß Gott, hallo.
Ja.
Ich habe eine Frage. Ich war selber mal früher so Yoga gemacht und Karten auflegen und so weiter. War dann in Beichte, bin in einen tieferen Glauben gegangen und bin auch befreit worden. Ich hatte aber mal einen Pfarrer gekannt oder ich kenne ihn und er hat immer Meditation gemacht und hat aber immer gesagt, er ist mit Christus verbunden und er macht Yoga, christliches Yoga, aber auch mit Figuren. Wie
also
soll ich dazu
das
stehen? Ist das richtig Yoga? Es ist ein indischer Pfarrer, weil das ist ja, habe ich das Gefühl, mit Hinduismus irgendwie ein wenig verbunden.
Das müsste man genau anschauen, aber ich würde wissen, machen Sie Gymnastik, wenn Sie gehen Sie spazieren im Wald und schwimmen Sie im Bassin irgendwo im Meer, das ist ein Wunder. Wir müssen den Körper irgendwie einbeziehen in unser Leben. Der Körper ist auch von Gott und der muss gesund, Gesundheit ist auch wichtig für unser Leben. Aber kein Synkretismus, man muss das genau anschauen. Wir brauchen diese hinduistischen Techniken nicht. Es ist ein anderes System, ein ganz anderes System und eine Verschmelzung mit dem Christentum halte ich für gefährlich muss nicht sein. Wir haben alles. Wir haben eine lange 2000-jährige Tradition und unglaublich viel Erfahrung. Wir haben eine reiche Katholizismus, ist die größte Bibliothek, die wir haben. Also haben viele Mystiker haben da gelebt, haben geschrieben und haben ihre Erfahrungen berichtet. Also
wir müssen nicht woanders suchen gehen, sagen Sie. Wir haben eigentlich die Schätze bei uns, gehen. Wir müssen sie nur heben. Genau.
Es ist wunderschön, ich danke Gott, das ist vielleicht das Schlusswort, ich danke Gott,
genau.
dass ich danke Jesus von Herzen.
Vielen Dank. Ja, ich glaube, wir müssen jetzt aber zum Ende kommen. Dankeschön auch für Ihre Frage. Und ich danke Pfarrer Rolf-Maria Reichle aus dem Städtchen Rheinau, direkt an der Grenze zum süddeutschen Baden, für seine Berufungsgeschichte. Vielen Dank, dass Sie uns erzählt haben. Unter www.horeb.org im Podcast von Radio Horeb kann man sie nachhören. Gerne weiterempfehlen oder auch bestellen. Beim CD-Dienst, alle Nummern finden Sie im Internet unter www.horeb.org. Gabi Fröhlich dankt fürs Zuhören und wir bitten Pfarrer Reichle noch um seinen priesterlichen Segen zum Schluss dieser Sendung.
Ja. Auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria, auf die Fürsprache des heiligen Josef, des heiligen Bruder Klaus, der heiligen Bernhard, der heiligen Faustina, des heiligen Schabel, aller Engel und Heiligen, segne und beschütze, leite und heile euch und stärke euch, der dreinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.